2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Den Mut mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Montag, den 25. November 2024. Es ist knapp eine Stunde später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton nach dem Auswärtsspiel bei der Borussia aus Mönchengladbach vom gestrigen Sonntag. Die Tore sind schnell erzählt. In der 13. Minute trifft das Knie von Player zum 1:0 aus Borussia-Sicht und in der 44. kurz vor Halbzeitpfiff kann Tim Kleindienst auf 2:0 stellen, nachdem er unseren Torhüter überlupft hat. Was da sonst noch so los war, darüber sprechen wir jetzt gleich. Ich bin Yannick und bei mir ist wieder der Nico. Moin.
Ja, auch hi, moin von mir. Schön, dass ich wieder dabei sein darf, nachdem ich ja letzte Woche schon bei der Vorschau dabei war. Jetzt standesgemäß die Rückschau.
So ist das hier allgemein der Plan, genau. Und wir starten einfach mal ein bisschen entspannt rein. Wie ist denn dein Spieltag so verlaufen gestern?
An sich eigentlich ganz entspannt. Ich bin von meiner Freundin direkt zum Stadion gefahren. Die wohnt in Düsseldorf und da brauche ich gar nicht so lang. Dann habe ich mich da mit meiner Familie getroffen. Hatte ich ja schon angekündigt, dass ich mich da mit denen aufhalten werde. War aber erst kurz vor Spiel, dann, also was heißt kurz vor Spiel? Aber um 16:30 oder sowas haben wir uns getroffen. Das heißt auch nicht so viel Vorlauf. Recht schnell rein. Die Kleinen haben noch was zu essen bekommen und wir haben uns dann hingesetzt und dann einfach ganz entspannt von der Südtribüne. Also ich war, wie gesagt, recht nah bei euch St. Paulianern. Von da das Spiel geschaut und ja, ganz, ganz zufrieden eigentlich, zumindest mit dem Ergebnis.
Okay, auf deine Wahrnehmung können wir dann gleich auch nochmal genauer schauen. Ich würde auch noch kurz zu meiner Anreise sagen, wir sind ja morgens früh in Bahrenfeld losgefahren mit einem 9er-Bulli und dann war noch angedacht, mittags noch in Gladbach zum Griechen einzukehren. Liebe Grüße an das Akropolis in Mönchengladbach. Waren dann so zwischen 3 und 3:30 dann auch am Gästeparkplatz und sind dann auch mit Stadionöffnung rein, weil wir eben nicht genau wussten, wie verteilt sich's im Block, wo können wir gut stehen, sind dann ziemlich weit unters Dach gegangen und da hat sich, wenn wir auf die Atmosphäre kommen, so ein bisschen gezeigt, dass das zumindest im Gästeblock ein bisschen schwierig ist, weil unsere Ultras natürlich ziemlich weit unten waren und bis das dann oben unters Dach geschwappt war, was denn überhaupt gemacht werden oder gesungen werden soll, war manchmal so ein bisschen Versatz drin, aber ansonsten hatte ich zumindest eine sehr gute Sicht. Ja, wie hast du so die Atmosphäre erstmal so im Stadion wahrgenommen und vielleicht auch die der Gäste?
Ja, allgemein Sicht und Atmosphäre im Gästeblock kann ich natürlich nicht so gut beurteilen. Ich kann es von meiner Seite sagen, ich fand allgemein, die Stimmung hätte ein bisschen besser sein können von beiden Seiten. Also es liegt vielleicht auch daran, dass ich dann weit weg von der Nordkurve bin und ich sonst näher dran bin. So von der Gegengrade fand ich es jetzt nicht so, wie sagt man das dann, nicht so erdrückend. Also es war nicht so, wo ich mir dachte, wow, die Gladbacher sind gerade sehr laut. Andersrum dachte ich das als aber auch nicht so von euch, ehrlich gesagt. Also ich fand, von beiden Fanlagern hätte da auch ruhig ein bisschen mehr Kapelle kommen können. Wenn du aber sagst, dass das in dem Gästeblock sich irgendwie so schwer verteilt, weil das so sich nach oben erstreckt und die Gesänge gar nicht so richtig durchklingen durch den Block, man gar nicht so richtig weiß, was gerade gesungen wird, dann ist es natürlich verständlich, dass es da nicht so die allerbeste Stimmung gibt dann.
Ja, also es war phasenweise schon so ein paar Minuten lang, wo dann wirklich auch alle mitgemacht haben. Man hat dann auch versucht, den Oberrang, wo ja auch noch Leute von uns saßen, mit reinzunehmen. Aber ja, ich glaube, es war einfach aufgrund der baulichen Gegebenheiten ein bisschen schwierig, war aber zumindest stellenweise so laut, dass ich von eurer Nordkurve auch nicht viel mitbekommen habe. Das ist immer schon ein gutes Zeichen. Wenn man die anderen nicht hört, dann ist man selber auch einigermaßen laut. Aber du würdest es als ausbaufähig auf beiden Seiten beurteilen.
Ja, würde ich schon sagen. Also sonst bin ich näher an der Kurve. Ich weiß nicht, ob es dann einfach jetzt am Sonntag daran lag, dass es vielleicht ein Sonntagabendspiel ist und da jetzt nicht ein richtiges Feuerwerk abbrennen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es sonst schon mal lauter ist.
Alles klar. Dann bleiben wir mal beim Stadion und der Atmosphäre und was sonst noch so los war. Ich möchte erstmal noch positiv bemerken, das kann man auch ganz klein, wenn man an das Titelbild zu dieser Ausgabe ranzoomt, kann man sehen, dass es für Respekt und gegen Rassismus oben auf dem, quasi auf der Vorderseite des Daches sozusagen angebracht ist. Das fand ich ein sehr schönes Statement. Und dann wurde nach unserer Aufnahme letzte Woche Montag bekannt, dass es ein Aktionstag zum Thema Kinderrechte sein wird und dann auch wurde. Möchtest du das für uns einmal mit Inhalt füllen?
Noch kurz für Respekt gegen Rassismus. Über uns, also über der Süd, hängt noch für Toleranz. Also das sind so die drei. Ich glaube, über der Ost müsste es dann sein. West, Ich weiß gerade nicht, über einer hängt nichts, glaube ich, aber über Nord und Süd hängt jeweils was. Und zu dem Kinderspieltag, genau, da wurde dann ein Sondertrikot noch bekannt gegeben unter der Woche. Das erinnert ein bisschen an das, würde ich jetzt nicht sagen, Jubiläumstrikot von 2020. Das war 120 Jahre Borussia und dann hat man so einen unzähmbar durch Europa, glaube ich, hieß es damals, Trikot gemacht. Das war in so einem ähnlichen mit Grün, nur damals mit einem schwarzen Kragen, eigentlich ganz schick, habe ich sogar bei mir im Schrank liegen. Daran hat es mich ein bisschen erinnert, aber die Message ist natürlich schön, sich dafür Kinderrechte einzusetzen. Großer Fan von, wurde ja auch gut was gespendet, ich glaube 40.000 insgesamt, 20.000 von der Gladbach-Stiftung, 20.000 vom Hauptsponsor Reuter. Also da kam schon gut was zusammen dann für zwei Kinderdörfer, so wie ich das verstanden habe, oder Kindereinrichtungen in der Umgebung. Das hat mir sehr gefallen und auch allgemein das ganze Marketing, die Aufmachung davon, dass die Aufstellung und die Trikots, war alles so ein bisschen in kindlicher Schrift gehalten und bunte Farben. Auch vor dem Anpfiff gab es von Gladbach so ganz, ganz vereinzelt Pyro, aber jetzt nicht so, wie man das so kennt, riesige Rauchwolken, sondern so ein bisschen eher, dass es fast schon an so eine Buntstiftpalette ein bisschen erinnert hat, so ein bisschen lila, ein bisschen grün, ein bisschen weiß. Fand ich alles ganz cool eigentlich, dieses Thema für Kinderrechte, und ist natürlich auch inhaltlich ein sehr gutes Thema.
Definitiv. Also das Motto war genau angelehnt, wie du sagst, an dieses Motto von 2020, unzähmbar für Kinderrechte. War dann auch wirklich komplett von vorne bis hinten mit Inhalt gefüllt, was ich sehr angenehm fand. Du hast die Spenden schon angesprochen. Das ist, glaube ich, so, wie ich es auf der Homepage gelesen habe. Einmal für so ein Kinder- und Jugenddorf und einmal für den Kinderschutzbund Ortsverein Mönchengladbach irgendwie so. Das war leider, aber das ist ja in Stadien oft so, wenn du solche Sachen auf dem Rasen beim Mikrofon erzählst, hat sich das nicht ganz erschlossen, warum da zwischendurch klang so 20.000 Euro, dann waren da aber irgendwie vier große Geldschecks und es hat sich auch von der Tribüne aus nicht ganz erschlossen, wer denn jetzt da jetzt genau was gespendet hat, aber genau 40.000 Euro insgesamt für diese beiden Projekte und auf jeden Fall für die gute Sache. Dann durften sich Kinder auch noch austoben sozusagen im Stadionumlauf, durften da eine Säule, glaube ich, gestalten und auch irgendwie noch eine Wand, wo auch ein Link mit eingearbeitet ist zu einem Video, was thematisch passt. Genau, und vielleicht doch das besondere Highlight, dass euer Stadionsprecher Unterstützung bekommen hat von einem jungen Mann oder einem Kind, das ja teilweise die Spielernamen besser ausgesprochen hat, als dass wir das von manchen professionellen oder ja geschulten SprecherInnen kennen. Das fand ich auch noch ein schönes Detail.
Ja, so wie ich das wahrgenommen habe, der Junge, der es mitmoderiert hat oder kommentiert hat, hieß, glaube ich, Mats. Und nach Abpfiff habe ich es dann so verstanden, als ob der auch einen eigenen Podcast hätte und deswegen schon irgendwie so ein bisschen in die Richtung sich bewegt. Das finde ich beachtlich, weil ich würde jetzt tippen, der war jetzt vielleicht 12 und dann in einem Podcast irgendwas mit Bolzplatz Inside oder sowas war das. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, habe ich nicht nachgeschaut, aber ich meine, so hieß der. Finde ich schon ganz cool. Und wie du schon sagst, die Namen hat er gut ausgesprochen. Bei Nathan Gumu hat er kurz mal so, als er die Bank aufgesagt hat, so kurz gezögert und war so, und hat sich dann korrigiert. Aber sonst war wirklich sehr, sehr souverän. Und das fand ich schon cool irgendwie auch. Also wenn ich als, jetzt mal angenommen, 12-jähriger Junge, da neben Knippi das alles machen dürfte und die Tore ansagen und Spiele ansagen und sowas, ich glaube, das würde ich so schnell nicht vergessen. Deswegen finde ich cool, dass diese Chance dann auch irgendwie gegeben wird.
Ja, auf jeden Fall passt dann auch stimmig zu diesem Aktionsspieltag und ja, ist ja dann vielleicht zukünftiger Nachwuchs für euren Pfostenbruch-Podcast. Könnt ihr ja mal im Auge behalten, was der Mats so macht.
Ja, da wird auf jeden Fall gescoutet jetzt.
Ja, das denke ich mir. Muss aber auch dazu vielleicht ergänzend sagen, dass er auch eher die schwierigen Namen bekommen hat. Also die haben sich das da irgendwie ein bisschen abgewechselt und irgendwie hatte er immer die Namen, wo man jetzt vielleicht auch ein bisschen eher drüber stolpern kann. Aber er hat das, wie du sagst, sehr souverän gemacht. Dann würde ich das drumherum fast abschließen wollen. Das obligatorische Scheiß St. Pauli kam einmal kurz, relativ zu Beginn, und habe mich dann gewundert, es war irgendwie um die 85. rum, dass dann angelehnt an einen Gesang, den wir machen, auch nochmal der Gegner verunglimpft wurde von eurer Seite. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Die eigene Mannschaft führt 2-0, das ist 85. Da könntest du dich eigentlich eher selber feiern, als dich am anderen abzuarbeiten. Aber ja gut, da sollte ich auch nicht zu groß mit Steinen schmeißen. Wir besingen ja auch manchmal gerade den Nachbarverein auch in Spielen gegen andere Teams und bezichtigen ihn da auch nicht gerade positiv.
Ich war mir vorher gar nicht so ganz bewusst, dass St. Pauli scheinbar eine Fanfreundschaft mit dem 1. FC hat. Und deswegen, das war dann ja, glaube ich, so ein bisschen der Gesang, irgendwie Scheiß an Pauli, Scheiß FC. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum, weil ich meine, wir hatten in dem Moment eigentlich gute Laune, wir hätten uns auch auf uns selber konzentrieren können, rein gesangstechnisch und uns feiern können, weil es war eigentlich eine souveräne Leistung, kommen wir gleich noch besser zu. Aber ich glaube, so ein bisschen Häme, wie du gerade schon gesagt hast, bei euch dann gegen die Blauen aus Hamburg, muss erlaubt sein.
Ja, definitiv, mich hat nur der Zeitpunkt gewundert und ich glaube, ehrlicherweise ist man da nicht ganz so up-to-date. Also ich wüsste jetzt nicht von einer aktiv gepflegten Freundschaft zum ersten FC Köln. Ich darf den Namen ja vollständig aussprechen. War vielleicht noch so ein kleiner Aufhänger, den man noch loswerden wollte. Ist ja auch in Ordnung. Dann muss ich aus Sicht meiner Freundin stellvertretend für alle weiblich gelesenen Personen noch loswerden, dass die Toilettensituation zumindest unten im Stehbereich, also direkt unten, wenn man reinkommt, da Block 6 und um und angrenzend, ja, durchaus ausbaufähig war. Also sie hat, glaube ich, von 10 Toiletten gesprochen für den gesamten Stehplatzblock. Das kennen wir auch aus anderen Gästeblöcken, aber ist sicherlich etwas, wo man noch nachlegen könnte. Ich habe jetzt nicht mehr recherchieren können, wie es im Oberrang war, ob da auch noch irgendwie sanitäre Anlagen zur Verfügung standen, aber zumindest für unten war es schon sehr, sehr wenig.
Da kann ich kurz eingrätschen. Ich weiß auch, dass es bei den Frauen in den Heimbereichen, also beispielsweise jetzt da, wo ich gestern war, das war, glaube ich, Block 3a dann, also wirklich Oberrang Süd, da war auch immer eine Riesenschlange. Ich weiß nicht, wie viele Toiletten exakt da sind, weil ich nicht auf die Damentoilette gehe, aber auch da scheint die ausbaufähig zu sein, die Anzahl an Toiletten.
Okay, dann zieht sich das anscheinend durchs gesamte Stadion, ist aber natürlich dann auch, wenn man über 54.000 Menschen darin beherbergt, kann man da sicherlich nochmal dran arbeiten. Aber das so an dieser Stelle noch als Hinweis. Ansonsten war wirklich alles entspannt. Einlasssituation war entspannt. Ich wurde noch gefragt, ob ich Gras dabei hätte. Ich meine, die holländische Grenze ist ja nicht weit. Da ist die Frage vielleicht naheliegend. Möchtest du noch was zur Stadionatmosphäre loswerden?
Mich würde allgemein interessieren, wie du es denn findest, dass den Borussia Park, weil ich habe ja auch natürlich ein paar Leute in meinem Umfeld, die kein Gladbach-Fan sind und die mögen die Auswärtsfahrt tendenziell nicht so gerne, weil man halt wirklich bescheiden hinkommt. Und ich habe auch gestern mit dem Shuttlebus dann von da zum Hauptbahnhof Gladbach wirklich wieder, weiß nicht, 50 Minuten gebraucht und das ist teilweise noch ein bisschen, ja, die ÖPNV-Anbindung oder allgemein die Anbindung mit den Parkplätzen. Finde ich ausbaufähig und mich würde einfach deine Meinung dazu noch interessieren.
Ja, die ist natürlich jetzt sehr subjektiv. Da können ja vielleicht HörerInnen, die auch da waren, nochmal in die Kommentare drunter schreiben, wie sie es wahrgenommen haben. Dadurch, dass wir mit dem Bulli waren, konnten wir natürlich direkt reinfahren. War allerdings von der Beschilderung, wenn ich unserem fluchenden Fahrer so ein bisschen Glauben schenken darf, weil ihm das nicht klar genug ausgeschildert, wo er denn jetzt genau lang muss. Und ja, Gästeblock habe ich schon gesagt, es gibt sicherlich welche, die für die Auswärtsgemeinschaft besser geschnitten sind, wo man näher beieinander ist, wo man mehr miteinander in Interaktion gehen kann. Was uns noch aufgefallen ist, als wir dann da so oben standen, dass es dafür, dass da ungefähr so viele reinpassen wie hier in das benachbarte Ding im Volkspark, dass es relativ klein wirkte. Also das war jetzt, hatte trotzdem eine, ja, heimelig ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine kompakte Atmosphäre, so habe ich es wahrgenommen.
Würde ich jetzt ja aber tendenziell eher mal als positiv einordnen, dass du sagst, es verliert sich nicht so sehr und es ist irgendwie trotzdem noch alles, also gut, du hast beim Auswärtsblock gesagt, der ist nicht so nah beieinander, aber wenn ein Stadion nicht so groß wird, wie es ist, finde ich das, glaube ich, tendenziell eher besser.
Ja, definitiv, also nichts ist schlimmer als so eine, nun war es ja gestern auch ausverkauft, das macht natürlich auch nochmal eine engere Atmosphäre, als wenn da irgendwie, wie es in manchen Stadien ist, looking at you, Hoffenheim. Wenn da riesengroße Lücken zwischen sind, dann macht das natürlich auch nochmal so die Atmosphäre ein bisschen kaputt. Aber wenn das voll ist und trotz der Größe relativ kompakt wirkt, finde ich das durchaus positiv, ja. Ding Dong, Werbung. Auch in dieser Saison unterstützt die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg das VDS-NDS-Team des Melanton bei ihrem Podcast. Ihr kennt das Sortiment von Kehrwieder noch nicht? Dann gönnt euch doch den Entdecke-Genieße-Kehrwieder-6er. Darin steckt echte Hamburger Vielfalt. Ihr könnt euch einmal durch das Standardportfolio durchprobieren und zum krönenden Abschluss noch eine saisonale Spezialität genießen. Wenn ihr neugierig geworden seid, geht doch einfach mal auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Okay, Nico, jetzt haben wir, oder habe ich es lange genug vermieden, über das Sportliche zu reden. Das ist teilweise schon so in Nebensätzen angedeutet. Und bevor ich jetzt lange rede, wie ich das so eingeschätzt habe oder wahrgenommen habe, schalten wir mal zu unserem Außenreporter Finn nach Gladbach, der uns da seine Eindrücke, was das Sportliche angeht, mal ein bisschen schildert.
Nun zum Spiel. Und in der Halbzeit liegen die Nerven blank und es wird heiß diskutiert, woran es liegt. Gladbach führt nach 45 Minuten verdient 2:0 und macht nicht mehr, als sie müssen. Zusätzlich war Seliakas beim 1:0 nicht nah genug am Zielspieler dran. Durch eine einstudierte Eckballvariante gehen die Fohlen also in Führung. Und kurz vor dem Halbzeitpfiff klingelt es nochmal. Gladbach überspielt durch einfache Flanken unsere letzte Kette. Somit haben Honorar und Player Freiräume, um dadurch Kleindienst bestmöglich in Szene zu setzen. Offensive Kreativität ist das Stichwort. Sobald wir nach Ballgewinn Umschaltmomente generieren, weiß keiner wohin mit sich. Früher war es Hartl, heute Saad, der leider noch fehlt. Die zweite Halbzeit beginnt und so richtig offensiv können wir danach nicht werden. Somit steht Gladbach gut und wartet auf Ballverluste und dadurch resultierende Umschaltmomente. Die Fohlen springen also nicht höher, als sie müssen, und die Freibeuter finden keinen offensiven Kurs. Dapo alleine vorne als kreativer Spielmacher reicht da leider nicht aus. Außerdem war Carlo der beste Mann bei uns, was einiges zu Carlo und einiges zur Mannschaft sagt. Also am Ende eine verdiente Niederlage mit viel Schulungsmaterial für den kommenden Freitag gegen die Störche.
Danke an Finn für diese Einschätzung. Ja, ich finde, da steckte sehr viel drin. Ich würde so ein bisschen ansetzen bei diesem, die Fohlen sind nicht höher gesprungen, als sie müssen. Würdest du Finn da zustimmen?
Würde ich schon. Er sagt ja auch ganz klar, dass es irgendwie zur Halbzeit, dass es so ein bisschen Tale of Two Halves ist, dass in der ersten Halbzeit Gladbach gut auf das Umschaltspiel setzt, dann kurz vor der Halbzeit noch das zweite Tor macht. Und ich glaube, dann ist man in die zweite Halbzeit auch so ein bisschen so reingegangen, dass man sagt, ja gut, wir haben jetzt hier gerade erstmal so ein kleines Polster. Wir müssen jetzt erstmal nicht weiter kreieren. Und auch das hat Gladbach ja, um ehrlich zu sein, vorher auch nicht so viel gemacht. Es war ja viel Umschaltspiel. Ich persönlich habe das eben im Vorgespräch zu dir schon kurz angerissen, war überrascht, wie hoch St. Pauli stand, vor allem die Außenverteidiger. An sich gefiel mir das ganz gut, vor allem Treu ist es, glaube ich, dann auf der linken Seite bei euch. Das hat mir nämlich eigentlich ganz gut gefallen, weil der war sehr, sehr umtriebig. Der hat auch offensiv dann zum Ende hin immer mehr nach vorne mitgesucht. Also Treu habe ich mich irgendwie so ein bisschen, nicht schockverliebt, aber den habe ich wirklich häufig irgendwie bei Bewegungen angeguckt und dachte, auch irgendwie cooles Positionsspiel. Ich weiß nicht, ob man das als St. Pauli-Fan auch so gesehen hat. Ich fand es irgendwie als Gegenüber ganz cool zu sehen, wie er spielt, aber habe natürlich auch einen anderen Anspruch dann an einen Gegenspieler. Sonst würde ich aber schon sagen, dass die Fohlen nur so hochgesprungen sind, wie sie mussten. Schön 2:0 gewonnen. Recht souverän, wie eben schon gesagt, wenig kreiert, eher aufs Umschaltspiel. Lange Bälle, da waren dann auch häufig noch technische Unsauberkeiten dabei. Also man hätte meiner Meinung nach auch diese Umschaltsituation teilweise noch besser ausnutzen können. Da gab es ja echt ein paar Bälle auf Honorar raus beispielsweise. Oder Ulrich hatte dann noch ein, zwei Dinger, wo er ein bisschen zielstrebiger einfach sein könnte. Als Linksverteidiger sei ihm das verziehen, dass er da vielleicht nicht den eiskalten Abschluss hat oder den letzten Pass sieht. Aber theoretisch hätte, glaube ich, Gladbach da noch ein bisschen besser einfach in der Chancenverwertung sein können oder in der Chancen ausspielen. Aber sonst gemacht, was man machen musste. Der Sieg, den ich hier vorher mehr erhofft habe schon, wurde zu Hause wahrgemacht und jetzt steht man echt ganz gut da gerade und ich habe eigentlich nichts zu meckern.
Ja, das hört man durchaus raus. Vielleicht noch zu erwähnen, dass es ja durchaus auch früher schon 2:0 aus eurer Sicht stehen kann, wenn Plea seine Chance reinmacht, da umkurft er ja erst unseren Torhüter Vasil und dann kann Nemeth, der zuvor erst dafür gesorgt hat, dadurch, dass er weggerutscht ist auf dem Platz, dass er da so frei vom Tor auftauchen kann, sprintet dann mit zurück und kratzt ihn dann noch von der Linie. Das war also wieder so eine Aktion, die wir natürlich gefeiert haben im Block. Aber natürlich darf das trotzdem nicht passieren. Man ist häufig überspielt worden, die letzte Kette. Und ja, da gab es durchaus, wie du sagst, einige Situationen, wo Gladbach sicherlich auch noch hätte auf 3:0 stellen können, aber als man dann 2:0 in Führung lag, wie du sagst, hat man dann auch nicht mehr viel gemacht, hat St. Pauli kommen lassen und leider, ja, das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch viele unserer Spiele, ist dann dabei nicht viel herausgekommen, bis auf, also das die größten Chancen, vielleicht die Kopfballchancen von einmal Gelavogie und einmal von Irvine, wo er dann noch versucht, den an eurem Torwart vorbeizustöchern. Aber sonst viele große Chancen gab es ja nicht, auch wenn sich das in der Statistik anders liest. Da ist der Ballbesitz ziemlich gleich verteilt. Die Schüsse aufs Tor und die Torschüsse sind relativ gleich verteilt. Also auf dem Papier gar nicht so schlecht, aber halt Gladbach in den entscheidenden Momenten einfach effizienter und auch ein bisschen abgezockter. Oder was meinst du?
Ich glaube auch, das war recht souverän und glanzlos dann quasi der Sieg. wie du gerade schon gesagt hast, die Statistiken haben das jetzt gar nicht so sehr nahegelegt. Also ich glaube, den Expected Goals Wert, den dafür Gladbach schon. Aber Ballbesitz müsste recht ausgeglichen sein, Torabschlüsse insgesamt dann auch, weil ihr in der zweiten Halbzeit vor allem dann in der letzten Viertelstunde ein bisschen mehr Druck gemacht habt. Da gab es dann ja schon ein paar Chancen, wie du gerade meintest, Gilavigi, Irvine, dann hat da glaube ich Hauke Wahl noch ein Ding, was einfach vorbeischießt und allgemein noch so ein paar Abschlüsse aus der zweiten Reihe. Also dann am Ende wurde es ja nochmal ein bisschen gefährlicher von euch, beziehungsweise als Gladbacher diese Saison bisher zum Glück noch nicht, aber letzte Saison war man super drin, da Führung zu verspielen oder Punkte liegen zu lassen nach Führung. Das ist diese Saison, glaube ich, noch gar nicht der Fall gewesen. Aber weil man das immer noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass es die letzten Jahre häufig passiert ist und auch vor allem letztes Jahr, war ich die ganze Zeit so ein bisschen so, wenn hier gleich noch eins fällt, dann wird das nochmal ganz, ganz gefährlich und man hat sich irgendwie so ein bisschen einlullen lassen. Deswegen, meiner Meinung nach, hätten meine Gladbacher das auch ein bisschen souveräner noch machen können und ein bisschen weniger zulassen. Aber du hast im Endeffekt schon recht, so eine riesen hundertprozentige Chance hattet ihr dann eigentlich auch nicht so wirklich.
Nee, und wenn, dann kamen die Offensivbemühungen auch zu spät. Unser Trainer Blessin hat ja auf der PK nach dem Spiel auch gesagt, dass ihm vor allem diese halbe Stunde nach dem ersten Treffer durch Player missfallen hat, weil man da dann irgendwie so ein bisschen den Faden verloren hat und nicht griffig genug war, wie es ja im Fußballersprech immer so schön heißt, und nicht die Höhe gefunden hat, in der wir eigentlich anlaufen wollten. Die hast du ja auch schon erwähnt. Da wollte man sicherlich auch weiter dran anknüpfen, aber dieser Treffer in der 13. hat er irgendwie ein bisschen zwischendurch den Stecker gezogen. Da hat man sich dann erst in der Halbzeit berappeln können und wieder versuchen können, zumindest ein bisschen was nach vorne zu erarbeiten. Aber da stand es halt eben schon 0-2 aus eigener Sicht. Dann habe ich bei dir jetzt, um vielleicht eine Abschlussfrage zum sportlichen Bereich zu finden, rausgehört, du würdest dir schon wünschen, dass Gladbach sich da nicht, wie es ja dann nach der Führung war, darauf ausruht und den Gegner erstmal kommen lässt, sondern durchaus auch noch, mal abgesehen von Umschaltsituationen, die es ja auch noch gab, doch noch mehr das Heft in der Hand behält und eben nicht Gefahr laufen könnte, noch einen Anschlusstreffer zu kassieren. Oder habe ich dich da missverstanden?
Also ich glaube, so genau habe ich es nicht gesagt, aber im Grunde hast du das richtig interpretiert, weil ich finde schon, dass wir vor allem im Zentrum mit Reiz und Weigel zwei Spieler haben, die sehr, sehr gut den Ball behaupten können. Die Ballbehandlung von Reiz, die verblüfft mich jedes Mal wieder. Es ist unfassbar, was er auch gestern wieder für Aktionen hatte, wie der sich da durchwursteln kann. Und deswegen habe ich schon das Gefühl, man könnte ein bisschen sicherer mit dem Ball spielen und auch die Umschaltsituation. Das war ja auch in der ersten Halbzeit einfach der Way to go. Man hat einfach die Umschaltsituation ausnutzen wollen, hat daraus seine Tore gemacht oder die Riesenchance von Player. Ich fand es allgemein auffällig, wie viele Leute gestern ausgerutscht sind, neben Nemeth da in der 22. Minute. Also ich glaube, der Rasen war vielleicht einfach ein bisschen seifig oder weiß ich nicht, so nicht ganz griffig, weil irgendwie hatte ich schon häufig das Gefühl, dass der gerade wieder weggerutscht ist und es hat ja eigentlich nicht geregnet. Deswegen weiß ich auch nicht, was da so los war. Aber um aufs Thema zurückzukommen, ich würde mir schon wünschen, dass meine Gladbacher, die jetzt, ich finde das Spiel, vor allem die erste Halbzeit, ist sehr ähnlich zu der ersten Halbzeit in Bremen gewesen. Man hat früh geführt, man hat gutes Umschaltspiel gemacht und die Chancen, die man hatte, eigentlich recht konsequent genutzt. Und das würde ich mir einfach wünschen als weiteren Spielansatz. Dann wird das vielleicht auch was mit den zwei Bundesliga-Siegen in Folge und mit einer erfolgreichen oder stressfreieren Saison als letzte Saison.
Wir werden das auf jeden Fall beobachten und ja, könnte das abschließen damit, dass ihr verdient gewonnen habt. Und wenn du magst, könnten wir ja noch auf das kommende Programm dieses Jahres, dieses Kalenderjahres schauen, bevor es dann in die sehr, sehr kurze Winterpause geht. Wie geht's denn für Borussia Mönchengladbach in den nächsten Tagen und Wochen weiter? Wo müsste man den zweiten Ligasieg in Folge denn holen?
Ja, als nächstes geht's nach Freiburg. Ich glaube, da hat man in der ersten Fußball-Bundesliga seit 2003 im März nicht mehr gewonnen. Zur Wahrheit gehört auch, dass man die letzten vier Spiele, also seitdem es den Europa-Park oder wie das Stadion jetzt heißt, seit es das gibt, hat man da auch nicht verloren. Also man hat die letzten Spiele in Augsburg immer unentschieden gespielt, in Freiburg immer unentschieden gespielt. Trotzdem, wie gesagt, über 20 Jahre dort nicht gewonnen. Das wird auch nicht die leichteste Aufgabe. Ich bin natürlich trotzdem optimistisch. Freiburg hat jetzt auch zwei rote Karten, sich gegen Dortmund eingeheimst. Also ich hoffe da, dass man plötzlich ganz, ganz unerwartet da den Fluch brechen kann und die zwei Bundesliga-Siege in Folge holen kann. Dann kommt Dortmund in den Borussia Park. Die sind ja bekanntlich auswärts nicht so gut unterwegs die Saison. Deswegen, ich glaube trotzdem, dass das schwer wird für Gladbach, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Dortmund die rappeln sich jetzt ein bisschen wieder zusammen. Bin auch gespannt, wie dann jetzt am nächsten Wochenende Bayern gegen Dortmund ausgehen wird. Deswegen, da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig mit einer Vorhersage. Fände ich aber komplett aus Gladbacher Sicht okay, wenn man da jetzt keine Punkte mitnimmt, ehrlich gesagt. Dann zu Hause gegen Kiel, das ist dann natürlich wieder ein Spiel, was wir gewinnen müssen und wollen. Das wäre natürlich auch für euch besser, wenn wir jetzt nicht noch gegen die Konkurrenz von euch plötzlich dann Punkte liegen lassen. Und dann geht es vor Weihnachten noch nach Sinsheim gegen die TSG aus Hoffenheim. Ich bin noch gespannt, wie das jetzt unter dem neuen Trainer läuft. Jetzt haben sie jetzt erstmal gegen Leipzig gewonnen und das auch recht souverän. Deswegen, wenn du mich jetzt vor 2 Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, da spätestens sind die 2 Siege. Da gewinnen wir zu Hause gegen Kiel und dann auswärts in Hoffenheim. Jetzt wäre ich damit auch ein bisschen vorsichtiger. Also irgendwie schiebt sich das so ein bisschen vorher, weil ich jetzt sage, das sind jetzt nicht immer 2 Pflichtsiege hintereinander, so wie es beispielsweise bei Augsburg, Union, Mainz, Heidenheim irgendwie, da hätte ich das schon eher gesehen mit den 2 Pflichtsiegen.
Okay, es bleibt spannend und ja, zu Hause gegen Kiel ist eine schöne Überleitung zu unserem eigenen Pflichtprogramm jetzt am kommenden Freitag. Empfangen wir Holstein Kiel. Lustigerweise fällt das mit meinem Geburtstag zusammen, also ich wünsche mir einfach mal 3 Punkte und damit auch einhergehend endlich mal ein Tor am Millerntor. Und genau, dann reisen wir nach Leverkusen, empfangen unsere Freunde aus Bremen und dann geht es noch kurz vor Weihnachten nach Stuttgart. Also würde sagen, 2 von den 4 Spielen kann man sich was ausrechnen. Stuttgart und Leverkusen würde ich da eher unter die Kategorie Bonuspunkte, die nicht eingepreist sind, verbuchen. Muss man dann mal schauen. Nico, haben wir noch irgendwas zum Spiel gestern zur Borussia vergessen? Möchtest du noch irgendwas loswerden hier?
Ich glaube, ehrlich gesagt, so wie letzte Woche haben wir nichts vergessen. Ich hoffe natürlich für dich mit jetzt, dass ihr zu Hause gegen Kiel dann am Freitag gewinnen könnt und du einen schönen Geburtstag haben wirst. Ich bin allgemein dem St. Pauli, habe ich letzte Woche, glaube ich, gar nicht erzählt, recht verbunden, weil mein Heimatverein hat auch irgendwie, ihr habt ja diese Rabaukencamps und alles und mein Heimatverein, die SBVG Steinhagen, hatte das auch mal. Deswegen war ich sogar mal in so einem Rabaukencamp und habe zu Hause noch eine St. Pauli Brotdose, St. Pauli Trinkflasche, St. Pauli Trikot, was mir nicht mehr passen wird, weil das war in der E-Jugend. Aber so ein bisschen St. Pauli Verbindung habe ich dann doch schon. Das habe ich jetzt irgendwie noch unter der Woche mit meinem Vater wieder erörtert, haben wir wieder dran gedacht, dass ich das irgendwie gar nicht erwähnt hatte, dass ich da irgendwie eine Verbindung habe.
Ja, guck mal, dann ist das doch vielleicht ein schöner Kreisschluss zum Hingespräch, dass du auch schon seit E-Jugendzeiten eine kleine Verbindung zum FC St. Pauli hast. Und ja, würde sagen, wir verfolgen die Wege voneinander in der Zukunft und schauen dann mal, wie es um unsere Vereine bestellt ist, wenn wir uns dann in der Rückrunde nächstes Jahr wiedersehen. Dann würde ich sagen, danke ich dir für deine Zeit heute Abend und auch letzte Woche. Und euch danke ich fürs Zuhören. Hier hört ihr schon kurz nachdem diese Folge erschienen ist, Michael mit dem vor dem Spielgespräch zum besagten Spiel zu Hause gegen Holstein Kiel. Und bis dahin habt eine schöne Woche. Forza St. Pauli, macht's gut.
Tschüss.